Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute mit mir im Studio sind Anna Born, Junita Horch und mein Name ist Julia Wanitschek. In dieser Folge sprechen wir über das Thema: Brauchen alle Kinder das Gleiche? Neurodivergenz verstehen. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine weitere Episode. Schön, dass du dabei bist. Los geht's. Ja, Mädels, wir sprechen heute über das Thema: Brauchen alle Kinder das Gleiche in Bezug auf Neurodivergenz? Wir haben das auch alle bei uns in der Familie, sind also auch betroffen. Und ich möchte mal starten mit einem Bild, das wahrscheinlich einige kennen, die gerade zuhören. Es gibt eine Zeichnung, da geht es darum, dass Gleichbehandlung nicht immer gleichzusetzen ist mit Gleichberechtigung. Also mit gerecht sein. Nur weil ich jedem das Gleiche gebe, heißt es noch nicht, dass es gerecht ist. Und das, dieses Bild ist ein Beispiel, das zu illustrieren. Da sind drei Kinder zu sehen, die vor einem Zaun stehen und hinter diesem Zaun ist ein Fußballspiel oder irgendwas und sie möchten sich gerne dieses Fußballspiel anschauen und das eine Kind, das erste ganz links, das ist sehr groß, das kommt mit seinem Kopf über dem Zaun und kann dem Fußballspiel zuschauen. Das zweite Kind in der Mitte, das ist zu klein, das sieht nur die Wand vor sich und das dritte Kind rechts ist noch kleiner und sieht also auch nur die Wand vor sich und kann nicht über diesen Zaun schauen oder über diese Wand. Auf dem zweiten Bild ist dann gibt es dann drei Kisten. Jedes dieser Kinder steht dann auf einer Holzkiste. Das erste Kind ist natürlich noch größer und kann jetzt noch mehr über den Zaun schauen. Das zweite Kind, für den ist diese Holzkiste ausreichend, dass es jetzt auch über den Zaun schauen kann, das mittlere. Und das rechte, dritte Kind, dem reicht aber diese Holzkiste nicht. Das kann immer noch nicht über diesen Zaun schauen, sondern schaut immer noch diesen Zaun an. Und dann am dritten Bild in dieser kleinen Miniserie sieht man dann, dass das linke Kind, das große Kind, seine Kiste praktisch dem kleinsten Kind gegeben hat auf der rechten Seite, sodass das linke Kind wieder ohne Kiste dasteht und über den Zaun schauen kann, das mittlere auf seiner einen Kiste weiterhin steht und rechts das kleinste Kind auf zwei Kisten, die übereinander gelegt wurden, steht und jetzt auch endlich über den Zaun schauen kann. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, das illustriert, Gerechtigkeit zu schaffen, heißt nicht immer jedem das Gleiche zu geben, sondern jedem das, was er braucht.
Ja, sehr anschaulich. Danke für das Bild.
Und der eine braucht vielleicht mehr und der andere braucht weniger und der nächste braucht vielleicht gar nichts, um alle, dass alle das gleiche Ziel erreichen können. Und das ist so ein schönes Bild auch eben für Neurodivergenz. Und Neurodivergenz zeigt uns besonders deutlich, wie unterschiedlich Kinder die Welt wahrnehmen und was sie jeweils brauchen. Deswegen aber erstmal eine kleine Definition. Was bedeutet Neurodivergenz eigentlich?
Ja, das bedeutet, dass Kinder Informationen, Reize oder Gefühle nochmal anders verarbeiten als die Mehrheit, also neurotypische Kinder. Das heißt, ihre Hirnstruktur ist eine andere. Es geht hier nicht um Defizite oder um Fehler, sondern tatsächlich einfach um Unterschiede in der Wahrnehmung und im Denken. Und das ist Neurodivergenz. Und da gibt es ganz viele Arten letztendlich von, wie, was für Unterschiede es letztendlich alles gibt.
Genau, und eine Diagnose ist jetzt nicht dazu da, um das Kind zu definieren. Mhm. Also Diagnosen sind Hilfsmittel, dass man versteht, okay, was geht im Kind vor und es auch so benennen kann. Und vor allem, dass das Kind Unterstützung braucht in dem Bereich, wo es nötig hat.
Und es bekommt es nur mit Diagnosen.
Dass es diese Kiste bekommt oder vielleicht auch zwei.
Ja.
Aber es geht nicht darum, das Kind abzustempeln.
Oder zu degradieren.
Was ja auch, genau, ein großer Vorurteil von Diagnosen ist, wovor viele Eltern sich auch davor zurückhalten, so eine Diagnose zu machen. Aber nein, die Diagnose ist wirklich ein Hilfsmittel, um zu verstehen und um zu unterstützen.
Mhm. Ja, dankeschön. Es gibt viele verschiedene Formen von Neurodivergenzen. Wir wollen jetzt mal ganz kurz, ganz schnell ein paar typische aufzählen. Und wir sind natürlich keine Ärzte, also Disclaimer hier. Aber wir möchten mal ganz kurz so ein paar Eigenschaften von unterschiedlichen Neurodivergenzen aufzeigen. ADHS oder ADS? Junita, kannst du mir was dazu sagen?
Ja, da ist eben die Schwierigkeit, Aufmerksamkeit zu steuern oder die Impulsivität. Da ist häufig eine ganz schnelle Ablenkung. Das sind so die Herausforderungen. Gleichzeitig bedeutet das auch ganz große Stärken wie Kreativität, Begeisterungsfähigkeit, Spontanität und beides
auch kann, Empathie und
auch Sensibilität, Empathie.
Ja.
Ja, und beides im Pack kann auch sehr herausfordern.
Mhm. Ja. Dann würde ich kurz was zu Autismus Diagnose sagen, ist ja auch ein Spektrum, so wie alle Neurodivergenzen. Autisten haben oft eine andere Art der Kommunikation, weniger Blickkontakt, ist glaube ich so ein Klischee, das hier oft genannt wird. Sie verstehen vieles wortwörtlich und verstehen keine Ironie. Sie haben oft ein hohes Bedürfnis nach Routinen und Vorhersehbarkeit. Und sie haben häufig Spezialinteressen, die besonders tief gehen oder Spezialinteressensgebiete. Oft sind sie auch, haben sie sensorische Besonderheiten, wo sie sehr anfällig sind für besondere Geräusche, Gerüche oder Berührungen. Genau. Hochsensibilität ist auch eine Neurodivergenz. Auch wenn die, muss man dazu sagen, keine Diagnose bekommt.
Ja, das ist auch eine sehr feine Wahrnehmung von Gefühlen, von Geräuschen oder von Stimmungen, die weit über die von neurotypischen Kindern letztendlich hinausgeht. Also es sind Stoffe, die auch völlig total unangenehm sind, wo andere sagen, hey, da ist doch nichts. Mhm. Oder Gerüche, wo denen ganz schlecht wird und wir sagen, stelle ich nicht so an. Doch, für das Kind, das nimmt es ganz anders wahr, ist es halt nochmal viel stärker. Also auch die
empfindlicher.
Sehr viel empfindlicher. Und da ist auch eine ganz intensive auch. Gefühlswelt auch, dass Dinge auch ganz schnell zu viel werden, weil sie auch so viel wahrnehmen, weil die Antennen so weit und so sensibel sind von Stimmungen für das Umfeld auch. Deswegen brauchen sie auch ganz viel Rückzug, Pausen und jemanden, der sie einfach ernst nimmt in der Art und Weise, wie sie ihre Umwelt auch wieder wahrnehmen.
Ja. Legasthenie oder Dyskalkulie ist auch eine Neurodivergenz.
Ja, das ist so die Lese- und Rechtschreibschwäche. Oder auch die Rechenschwäche. Das Gehirn verarbeitet dann Buchstaben anders oder Zahlen und Mengen. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Kind nicht intelligent ist, sondern die meistens normal intelligent oder auch hochintelligent, die Kinder, oder überdurchschnittlich. Aber sie brauchen spezielle Hilfen. Zum Beispiel gibt es dann in der Schule den Nachteilsausgleich, wo sie zum Beispiel mehr Zeit bekommen für die Aufgaben oder sie dürfen Hilfsmittel benutzen, was die anderen Kinder nicht benutzen dürfen.
Oder Rechtschreibfehler werden nicht gewertet.
Genau, ja. Also ist eine andere Bewertung da und genau, also eine ganz andere, ein ganz anderes Verständnis dann gegenüber dem Kind. Man kann Lerntherapien in Anspruch nehmen und es gibt Beratungsstellen, also die schulische Beratungsstelle, die das dann auch testet und überprüft und dann Unterstützung mitgeben kann. Und es hat nichts mit faul sein oder dumm sein zu tun, sondern das Gehirn verarbeitet es einfach anders als die neurotypischen Menschen.
Genau. Dann Dyspraxie, das wird gar nicht so oft genannt, aber Dyspraxie ist auch eine Neurodivergenz. Das ist eine Störung in der Bewegungsplanung. Das heißt, das Kind weiß, was es tun will, aber der Körper macht nicht richtig mit, der gehorcht nicht. Also sie haben oft Probleme bei der Koordination, bei Ballspielen, beim Fahrradfahren und in der Feinmotorik, Schleife, Binden oder sowas, Knöpfe zuknöpfen. Also die wirken oft ungeschickt, aber auch hier hat es wieder nichts mit irgendwie, dass die Eltern da nicht mit dem Kind geübt hätten oder mit der Intelligenz zu tun. Und auch hier gibt es dann natürlich Hilfsmittel wie Ergotherapie und die man dann in Anspruch nehmen kann und oft eben leichter, wenn eine Diagnose vorliegt. Dann möchten wir noch ganz kurz über das Tourette-Syndrom sprechen.
Genau, weil das ist auch eine neurobiologische Besonderheit, wo Menschen eben unwillkürlich Laute oder Bewegungen von sich geben. Sogenannte Ticks, das glaube ich, das ist so dieses Wort, was die meisten kennen. Manche sind leicht und kaum auffällig. Manchmal können aber diese Ticks auch sehr störend sein. Und wichtig ist einfach immer wieder, sich bewusst zu machen, dass die Kinder das nicht mit Absicht machen. Die machen diese Bewegungen oder Räuspergeräusche oder was auch immer, was dann sehr intensiv ist. Und die machen das nicht mit absichtlich, um uns zu ärgern, sondern das passiert unbewusst bei ihnen. Die können es also nicht kontrollieren. Deswegen brauchen sie letztendlich viel Verständnis, auch Stressreduktion. Und bei Bedarf eben auch, dass man nochmal schaut, wie eine ärztliche Begleitung ausschauen kann.
Mhm, Dankeschön. Jetzt gibt es ja gerade bei Neurodivergenzen oft den Satz, ja, früher gab es das ja auch nicht. Mhm. Anna, magst du uns was dazu sagen?
Ja, ich glaube, früher war es einfach nicht so auffällig. Also man hat es gar nicht so erkannt. Man hatte nicht so das Wissen darüber. Es wurde auch nicht so benannt. Und ja, dann gibt es halt, ich glaube, dann wurde eher so unterteilt in braves Kind und störrisches Kind irgendwie. Mhm, ne? Mhm. Und da gab es halt Erziehungsmethoden, mit denen man das schon irgendwie zurechtgebogen hat. Mhm. Heute haben wir mehr Wissen. Wir haben genauere Tests, mit denen wir das überprüfen können. Und es liegt halt viel mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema, auch medizinisch gesehen. Und ich denke, früher war die Lebensweise der Menschen, vor allem der Kinder, anders. Das heißt, die Kindheit hat sich geändert. Heutzutage werden Kinder viel mehr fremd betreut. Sie haben weniger Zeit, frei zu spielen, durch verschiedene Hobbys, Aktivitäten.
Auch Gesamtschulen werden immer mehr so Ganztagesschulen oder auch die Betreuungen, länger, dass genau. Man bis zum Nachmittag
beansprucht. Und was früher halt so ausgeglichen war, das Kind konnte dann nach der Schule, wahrscheinlich nur kurze Schule, ja, kurze Zeit in der Schule gewesen, und danach konnte es draußen spielen und hat sich so ausgeglichen. Heute müssen Kinder viel mehr funktionieren, würde ich sagen. Mhm. Ja. Deswegen war es unauffälliger.
Mhm. Oder auch diese Kinder, wie du schon gesagt hast, wurden als die störrischen oder, wenn sie dann erwachsen waren, als die Dorftrottel oder sowas abgestempelt, wenn da auch ganz oft wahrscheinlich einfach eine Neurodivergenz vorlag in diesen Fällen. Was für mich an dieser Stelle noch wichtig ist zu erwähnen, dass damit es zu einer Diagnose kommt oder zu einem Ausbruch oder wie auch immer man das nennen möchte, das ist ja oft nicht nur von einem Faktor bedingt. Also es ist ja multifaktoriell. Das heißt, viele Dinge führen oft dazu, dass wir, dass es zu einer Diagnose kommt. Also klar, wenn das Kind sehr stark auf einem Spektrum unterwegs ist und sehr ausgeprägt die Symptome zeigt, dann ist es schneller und einfacher, hier Diagnosen zu stellen. Aber wie gesagt, es ist ja ein Spektrum. Und wenn jetzt das Kind nicht so starke Symptome hat, die früher, du hast es gerade gesagt, Anna, vielleicht durch Rausgehen in die Natur sich dann schnell ausgeglichen haben, wo man es gar nicht so gemerkt hat, dann gab es halt keine Diagnose. Heute merkt man es vielleicht eher. Und man muss natürlich auch gucken, und ich möchte jetzt bitte, es ist natürlich der genetische Faktor, da und oft auch an erster Stelle zu sehen. Aber es gibt natürlich auch immer mehr Studien, Metastudien in den letzten Jahren, wo sich gefragt wird, könnte Mikroplastik in der Ernährung zum Beispiel eine Auswirkung darauf haben, verändern sich dadurch Strukturen in unserem Gehirn, was wieder zu Neurodivergenzen führen kann oder zumindest bei der Mutter und dann beim Kind oder so, ja, beim Ungeborenen oder wenn sie dann schwanger wird. Begünstigt das Neurodivergenzen? Auch wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, Kinder im Säuglingsalter schon 5 Stunden am Tag das Tablet in die Hand gebe, verändern sich dadurch Hirnstrukturen, die dann auch wieder dazu beitragen, dass schneller Neurodivergenzen, die Symptome sich zeigen oder wie auch immer. Also das ist, meine ich, auch mit multifaktoriell. Es gibt nicht nur einen Grund. Man muss da aufs Gesamtbild gucken.
Ja, ich bin gespannt, was wir so in ein paar Jahren dann darüber wissen werden.
Das stimmt, ja. Okay. Im Alltag, wie kann ich das jetzt erkennen? Was können sich, wenn ich jetzt so irgendwie Vermutungen habe, was könnt ihr da Eltern mitgeben?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist einfach mal beobachten. Also wirklich beobachten, wie reagiert mein Kind auf was? Wie zu Hause, in der Schule, in neuen Situationen, in Hallen, wo es sehr laut ist, wo sehr viele Eindrücke sind, dass einfach mal beobachtet wird, weil wir Eltern, manchmal ist es bei uns so, dass, ja, dass das Kind ist halt, wie das Kind halt ist. Und es ist nur in unseren Augen ja normal, weil wir kennen es ja nur so. Mhm. Aber unter dem Fokus einfach mal anzuschauen, wenn es immer wieder Herausforderungen gibt, okay, lass uns mal die Situation anschauen. Und dann kann es passieren, dass einem plötzlich die Augen aufgehen. Mhm. So, das ist mir, kenne ich auch, weil das Kind eben nur...
Ich dachte in den ersten Lebensjahren meines Kindes, ist es extrem schüchtern und zurückhaltend. Mhm. Also für mich war das normal.
Ja, ja.
Bis es in eine andere Lebens... Phase kam und dann ist ein bisschen.
Und dann zeigen sich Dinge, ne? Wenn Dinge plötzlich sich verändern, da haben ja neurodivergente Kinder häufig auch einfach Probleme bei so starken Umbrüchen auch. Und dann kann sich die Symptomatik umso mehr zeigen, weil einfach ganz viel Sicherheit wegbricht. Und deswegen einfach ganz viel beobachten, schauen, hält es über längere Zeit an, wann verstärkt sich was und vor allem, wie ist der Leidensdruck in der Familie? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil vieles können wir Eltern durch bindungsorientierte bindungsorientierte Begleitung kompensieren. Aber wenn die Lebensumstände sich stark verändern, ist das manchmal extrem herausfordernd. Und deswegen dürfen wir auch immer schauen, wie viel Leidensdruck haben wir in der Familie, weil je nachdem können wir dann auch die nächsten Schritte gehen.
Mhm. Genau, bei Kindern wird ja häufig dann vorgeworfen, ja, es will nicht. Mhm. Ja, oder es ist störrisch oder es macht jetzt nicht, es ist trotzig und so weiter. Dabei kann das Kind vielleicht gar nicht anders reagieren oder handeln. Wenn ich jetzt an Mutismus denke,
sag kurz, was Mutismus ist.
Ja, also den Mutismus, ja, wie der auch in Filmen ist, das ist, wenn Kinder gar nicht sprechen, das kommt wirklich nur sehr selten vor. Die häufigste Form ist der selektive Mutismus. Das ist, dass Kinder schon in ihrem gewohnten Umfeld sprechen, aber sobald sich die Situation verändert, die Menschen oder bestimmte Situationen, dann können sie nicht mehr sprechen. Mhm. Und es ist interessant, wenn man dann beobachtet, und merkt, okay, die ganze Körpersprache oder du merkst, das Kind will eigentlich kommunizieren, aber es tut es nicht. Und dann vielleicht auch mal zu fragen, wenn das Kind alt genug ist, wolltest du gerade was sagen? Mhm. Und wenn das Kind dann sagt, ja, und vielleicht Worte dafür geben, konnte dein Mund nicht sprechen. Und dann, es ist total interessant zu erleben, okay, das Kind kann nicht. Also ich finde dieses Vorurteil sehr schwer, was auf Kindern dann lastet, das will nicht, dass man vom Schlechten immer ausgeht. Ja. Können viele Kinder gar nicht anders reagieren, auch bei ADHS oder bei Autismus-Spektrum, bei der Wahrnehmungsstörung. Ja, einfach mal Verständnis schaffen. Und
nicht immer vom Schlechten
nicht
aus.
Nicht immer vom Schlechten ausgehen.
Ja, danke
mal
schön.
Nachfragen.
Wir müssen bei diesem Thema auch unbedingt über Trauma sprechen. Wir haben ja im Podcast schon immer wieder und sehr viel über Trauma gesprochen. Und es ist natürlich so, dass sich Neurodivergenz und die Symptome von Neurodivergenzen verschiedenen und Traumasymptome überschneiden. Also Sachen wie Unruhe, Konzentrationsprobleme, sozialer Rückzug, das könnte Trauma sein. Das kann aber auch ADHS oder Autismus oder sowas sein. Ja, also Trauma, wir haben schon drüber gesprochen, das ist oft nach einem belastenden Ereignis, das ist das, was wir so im Volksmund oder so als Trauma kennen. Also Autounfall, Krieg, belastendes Ereignis, Trauma, posttraumatische Belastungsstörung. Aber.
Ja, aber das ist halt gar nicht so leicht, das einfach zu unterscheiden, wann ist was. Weil es kann halt eben sein, dass durch ein Trauma dem Kind ganz viel Sicherheit genommen wird, Autounfall. Mhm. Und dass plötzlich das, was vorher eigentlich da war, aber gut kompensiert wurde, plötzlich richtig in Erscheinung tritt. Mhm. Durch Vermeidungsverhalten, durch Albträume, durch viel mehr Ticks, also je nachdem, ne? Kann aber auch sein, dass vielleicht auch ein Bindungstrauma vorliegt bei einem Menschen. Also das heißt, es hat in seiner Kindheit durchgängig keine sichere Bindung erlebt.
Ja, und das ist
oder phasenweise
ein
sehr,
Erlebnis,
sehr wenig sichere Bindung erlebt. Und das beeinflusst diesen Menschen im Jugendalter noch oder selbst auch als Erwachsene, wo man sagen würde, okay, habe ich jetzt ADHS, weil ich kann mich kaum, ich habe eine innere Unruhe. ADHS kann ja eine innere Unruhe sein und die andere gar nicht merken, aber du hast hier Gedankenwirrwarr die ganze, wie Hummel im Kopf, ne, die ganze Zeit. Und dann denkst du vielleicht habe ich ADHS, nee, vielleicht ist es einfach ein Bindungstrauma, weil du gewohnt bist, dein Umfeld zu scannen, weil du dein Hirn Sicherheit sucht. Ja, und das ist schwierig herauszufinden. Da musst du ins Gespräch gehen mit einem Profi zum Testen, um zu gucken, ist es wirklich ADHS oder ist es doch irgendwas anderes?
Oder ist es beides?
Also manchmal ist es beides. Und Veranlagung und auch ein Trauma. Und ich würde mal behaupten, dass neurodivergente Menschen oder Kinder zusätzlich mehr negative Erfahrungen machen. Vielleicht, in der Kindheit. Ja, in der Kindheit, weil die Reaktionen darauf sehr negativ sind.
Sie sind ja viel empfindsamer. Sie fühlen sich viel schneller zurückgewiesen oder unsicher.
Und man muss auch sagen, die Reaktionen sind negativ von Erwachsenen die anderen Verhaltensweisen der Kinder. Mhm. Und auch da also kann man es abklären lassen. Es gibt das SPZ, es gibt Beratungsstellen, Kinder- und Jugendpsychologen. Genau, im Internet gibt es auch Tests, die man erstmal machen kann oder Beratung in Anspruch nehmen. Also unsere Sanja aus unserem Team ist Beraterin für Neurodivergenz.
Vor allem für ADHS und Hochsensibilität.
Genau, bringt auch ganz viel eigene Erfahrung mit. Und ja, da kann man sich auch bei ihr umschauen auf der Homepage und auch mal eine Beratung in Anspruch nehmen. Ich habe es gemacht und es war echt sehr schön mit Sanja. Sie ist sehr einfühlsam und hat ein riesiges Wissen, was das angeht.
Genau. Und wenn ihr sie kontaktieren wollt, entweder über uns, wir leiten das weiter, oder über hummeln.im.kopf@gmx.de könnt ihr auch ihr direkt schreiben, wenn ihr da Beratung in Anspruch nehmen möchtet. Genau. Jetzt lass uns mal noch kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ein paar praktische Hilfen für den Alltag mit neurodivergenten Kindern weitergeben.
Also erstmal.
Also egal, ob ihr jetzt eine Diagnose habt oder ob ihr es vermutet erstmal.
Ja, also auch wenn man es gar nicht weiß, grundsätzlich Verständnis haben. Ja, Verständnis haben für Kinder, ihnen auch das Gefühl zu geben, hey, du bist nicht falsch, du machst Sachen vielleicht anders oder du hast es auch schwerer als andere Kinder. Ja, da einmal sich zurückzuhalten mit irgendwelchen Vorteilen und einfach mal neutral an die Sache rangehen, Verständnis schaffen und auch mal den Blick vielleicht so, wie fühlt sich das Kind eigentlich, wie ist es für das Kind?
Also es ist bei uns auch sehr geholfen, als Pausen viele schaffen, gerade wo mein Kind kleiner war, ganz viele Kuschelpausen während des Tages einbauen, Rückzugsmöglichkeiten, Höhle bauen ist war bei uns immer drin, weil das war immer ein sicherer Ort. Feste Strukturen, Rituale, weil es gibt ganz viel Sicherheit. Die Kinder brauchen ganz viel Sicherheit. Und auch das knüpfe ich an, was du vorhin gesagt hast, von glaub an das Gute im Kind. Auch wenn du das Gefühl hast, der macht jetzt alles, um dir das Leben schwer zu machen. Dein Kind gibt gerade sein Bestes und es kann vielleicht gerade nicht anders.
Und ich würde noch sagen, glaub an dein Kind. Aber auch bilde dich weiter in dem Thema.
Ja, ganz wichtig.
Also das ist super wichtig, die Psychoedukation, die du machen kannst, um einfach Wissen dir anzueignen und damit auch Handlungsstrategien.
Ja, damit du einfach weißt, welche Kiste braucht dein Kind, damit das über den Zaun blicken kann. Und das kann bei jedem Kind wieder eine andere Kiste sein.
Ja, eben. Wir haben schon darüber gesprochen, wann man sich Hilfe suchen sollte. Und ihr habt auch schon geteilt, wo man das als erste Anlaufstelle machen kann. Sag noch mal gerne was über die Zusammenarbeit mit Schule, Kindergarten und dem Umfeld und den Eltern. Also ja, gibt es da noch was zu sagen?
Also es gibt ja die Entwicklungsgespräche im Kindergarten. Da kann man auch mal nachfragen, okay, wie ist das Kind? Wie verhält es sich in bestimmten Situationen? Da einfach mal Feedback zu holen. In der Schule auch auf jeden Fall die Lehrergespräche. Und wenn man halt merkt, das Kind leidet, hat so einen Leidensdruck oder das beeinflusst den Alltag so massiv, da auf jeden Fall auch mal genauer hinzuschauen.
Ja, wir haben das auch gemacht. Wir sind in Dialog auch mit den Lehrern gegangen, gesagt, das ist halt für mein Kind schwer. Und die waren immer total verständnisvoll. Okay, was braucht denn ihr Kind? Und als einfach zu erlauben, weil bei uns ist es auch so, nicht jedes Kind braucht das Gleiche, sondern lass mal gucken, was ist das und das. Also wirklich in den Dialog gehen. Und manchmal hilft eben dann auch, dass man in die Diagnostik geht, dass man ganz genau weiß, guck mal, das sind die Ergebnisse, wie können wir jetzt einen gemeinsamen Weg finden, damit es ihnen gut geht als Lehrkraft, aber auch meinem Kind.
Ja, das Traurige ist, dass manche Lehrkräfte oder auch andere Menschen, die mit meinem Kind öfter zu tun haben, erst hören, das ist auch manchmal der Fall, wenn es eine Diagnostik gibt, die vorliegt, eine offizielle. Es ist schön, wenn vorher schon Verständnis ist und auch Lösungen gesucht werden. Aber das ist leider nicht immer der Fall. Genau, aber
ansonsten auch der Gang zum Kinderarzt.
Genau.
Sich da beraten zu lassen, sich Hilfe zu holen.
Aber wir haben das auch so erlebt, dass auch noch ohne Diagnose immer sehr viel Hilfsbereitschaft und Nachsicht und Dialogwille da war. Und das ist sehr schön, wenn man das so erleben kann. Okay, wir haben heute gelernt, alle gleich zu behandeln, ist nicht alle gerecht zu behandeln. Jedes Kind braucht etwas anderes und es trifft noch einmal mehr auf Neurodivergenz zu. Und wir möchten euch als Eltern auch ermutigen, ihr müsst nicht immer alles sofort wissen und lösen. kleine Schritte und dann Stück für Stück weiter gucken. Genau, vielen Dank, Mädels, für dieses Gespräch. Ja. Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es weitergeht mit dem Thema der Scham begegnen.